Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des Idee-Quadrat-Podcasts. Heute ist es tatsächlich eine Premiere. Das erste Mal, dass ich jemanden interviewe, einen Interviewgast hier in meinem Podcast dabei habe. Das heißt, ich bin ein bisschen nervös, weil das ist meine erste Moderation sozusagen. Und der Gesprächspartner, den ich hier habe, auch für den ist es das erste Mal in einem Podcast dabei zu sein. Hintergrund von diesem Gespräch ist, ich bin ja immer auf der Suche nach sozialen Organisationen, die sich im Kontext, sagen wir mal, der Veränderung befinden, sagen wir mal, der Weg nach New Work, wie auch immer man das dann genau bezeichnen will. Und da spannende Praxisbeispiele rauszuziehen. Und ich freue mich jetzt riesig darüber, mit Christian Zepke zu sprechen, der gerade in Duisburg sitzt. Und ich hoffe, dass alles funktioniert. Freue mich auf das Gespräch. Lieber Herr Zepke, super wäre es, wenn Sie sich am Anfang einmal kurz vorstellen würden. Wer sind Sie? Was machen Sie?
Hallo Herr Epe. Ich finde es auch schön, dass ich hier sein darf, und ich bin auch total aufgeregt, weil es ist auch mein erster Podcast und ich bin technisch nicht so bewandert, aber ich glaube, es funktioniert alles. Ich bin Geschäftsführer der Assistenz GbR. Ich habe mit meiner Kollegin Frau van Bentum habe ich vor 11 Jahren die Assistenz gegründet. Wir leisten Eingliederungshilfe, so nennt man das, also wir unterstützen psychisch kranke und suchtkranke Menschen, und das nennen wir ambulant betreutes Wohnen. Also wir begleiten diese Menschen, fahren zu denen nach Hause, gucken, wie die im Alltag zurechtkommen, erleben ein Stück Alltag mit denen und gucken, dass die sich nicht zu sehr isolieren. Also diese Menschen, die haben alle eine chronische psychische Erkrankung oder eine chronische Suchterkrankung. Im Gesetz spricht man von einer wesentlichen Behinderung, die vorliegen muss, damit man überhaupt Eingliederungshilfe bekommen kann. Und auf der anderen Seite müssen die eben auch so isoliert sein, dass sie im Alltag nicht zurechtkommen. Mhm.
Ja, herzlichen Dank. Und ich freue mich auch riesig, dass Sie da sind. Wie gesagt, eine Premiere sozusagen für uns beide, die wir da haben. Freue ich mich drauf. Sie haben jetzt schon die Assistenz GbR angesprochen. Was mich dabei interessiert, wie sind Sie vor 11 Jahren darauf gekommen, diese Organisation zu gründen? Also was war Ihr Anspruch? Wo kommen Sie her? So Studium, Ausbildung, war das irgendwie ausschlaggebend dafür? Oder warum haben Sie die Assistenz GbR gegründet?
Ja, ich sage immer, in meinem ersten Leben, so nenne ich das immer, war ich Bankkaufmann. Also ich bin wirklich von meinen Eltern her so sozialisiert worden, dass ich an der Bank meine Ausbildung angefangen habe, obwohl ich da eigentlich nicht so viel Spaß dran hatte. Aber tatsächlich bin ich dann auch noch jahrelang da geblieben, im Sauerland. Mhm. Und habe dann irgendwann gemerkt, nee, das ist es nicht. Und da muss doch noch mehr sein, als dass es nur ums Geld geht. Und habe dann Sozialarbeit studiert. Vorher habe ich noch das Abitur nachgeholt auf dem zweiten Bildungsweg und habe dann Sozialarbeit studiert. Und bin nach dem Studium in Münster nach Duisburg gekommen, wirklich. Habe erst mit geistig Behinderten ein Jahr gearbeitet und dann mit psychisch kranken Menschen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe erst in einem Wohnheim für psychisch kranke Menschen gearbeitet und dann im ambulant betreuten Wohnen. Also im Prinzip das, was ich jetzt auch mache. Und habe dann irgendwann meine jetzige Geschäftspartnerin kennengelernt, und die hat mich angesprochen und hat gesagt, soll man das nicht mal machen. Also die Eingliederungshilfe wird ja bezahlt vom überörtlichen Sozialhilfeträger oder dem örtlichen. Und bei uns sind es die Landschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen, und die haben irgendwann gab es nur die großen Wohlfahrtsverbände, und irgendwann haben die gesagt, wir öffnen den Markt, sodass sich auch private Anbieter auf dem Markt tummeln können. Und ja, und dann haben wir 2006, glaube ich, war es, überlegt und dann ein Konzept eingereicht beim Landschaftsverband Rheinland. Und so waren die Anfänge. Also wir haben wir waren noch angestellt, haben dann schon überlegt, wie könnte das denn aussehen. Wir wollten es ein bisschen anders machen, als so, wie wir es kannten. Wir wollten die Menschen, die wir unterstützen, mehr einbeziehen. Wir wollten mit einer anderen Atmosphäre. Wir hatten da, wo wir waren, nicht das Gefühl, wir können uns entwickeln auch als Mitarbeiter und wollten einfach selbstständig sein. Mhm.
Ja, also finde ich total spannend, weil das ist ja, sagen wir mal, wenn man in die Start-up-Szene der sozialen Arbeit schaut, wenn ich das so sagen will, dann ist das natürlich nicht unbedingt irgendwie der normale Weg. Ja, so irgendwie, es gibt natürlich ein paar Menschen aus diesem Bereich, die sich da halt irgendwie selbstständig machen. Beispielsweise in den sozialen Medien gibt es ja auch so ein paar Gruppen, irgendwie Selbstständige im sozialen Bereich und so weiter. Aber das ist natürlich ein komplettes Nischendasein, dass man aus diesem Bereich heraus sich selbstständig macht, sozusagen.
Ja, das stimmt. Das war damals vor allen Dingen auch noch relativ neu. Mittlerweile gibt es doch schon recht viele auch private Anbieter, kann man sagen, oder gewerbliche private Anbieter gibt es mittlerweile doch auch im Rheinland recht viele, wenn man nach Köln guckt oder so. Das ist wirklich ein riesiger Markt zum Beispiel, ne?
Ja, spannend. Also ich meine, das, was ich natürlich auch noch ansprechen musste, das haben Sie gerade eben zwischendurch erwähnt, dass noch eine Parallele neben dem, dass wir jetzt unseren ersten Podcast aus zwei verschiedenen Perspektiven zum ersten Mal aufnehmen, kommen wir tatsächlich aus dem Sauerland und zwar relativ nah beieinander sogar, wie wir irgendwie festgestellt haben. Also wir sind irgendwie so 10, 15 Kilometer oder sowas müsste der Unterschied sein zwischen unseren beiden Orten gelegen haben. Und das, was natürlich auch spannend ist und warum wir hier miteinander sprechen, das haben Sie auch angesprochen, Sie wollten Dinge anders machen, also anders als das, was Sie erlebt haben, mehr Selbstentfaltung, mehr Möglichkeiten, Klienten auch mit einzubeziehen. Wie sieht das konkret aus? Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Ja, die Klienten einbeziehen, also ganz konkret kann man sich das vorstellen. Wir haben ein ganz schönes Haus in Krefeld, also ein Altbau ist das mit mehreren Etagen. Und da gibt es zum Beispiel mehrere Beratungszimmer, aber auch natürlich Büroarbeitsplätze, wo man auch dokumentieren kann, aber auch einen Pausenraum, wo man Pausen machen kann. Aber das fällt mir jetzt gerade deshalb ein, weil wir haben unten zwei Räume neu gestrichen. Und wir haben mit den Klienten, die häufiger zu uns kommen, haben wir gemeinsam überlegt, wie wir das denn streichen, in welchen Farben die Räume. Weil das ist zwar jetzt nur eine Kleinigkeit, aber uns ist Atmosphäre wichtig. Also nicht nur die Atmosphäre in den Räumen, sondern dass man gut miteinander umgeht. Dieser bekannte Ausdruck auf Augenhöhe, der hat sich jetzt so ein bisschen abgenutzt, aber das ist das eigentlich, was wir wollen. Wir wissen natürlich, dass die Menschen hilfebedürftig sind, dass die auf uns ein Stück auch angewiesen sind, aber wir versuchen trotzdem zu gucken, dass wir nicht oben über denen stehen.
Ja, das ist, glaube ich, ja so diese oftmals negativ behaftete Sozialarbeitsperspektive. Also wir wissen als Professionelle, was für unsere Klienten gut ist, so ungefähr, und davon so ein bisschen wegzukommen, also was heißt ein bisschen wegzukommen, sondern tatsächlich auf Augenhöhe zu kommen, wie Sie das gesagt haben, und die Klientel als Experten ihrer Herausforderungen zu sehen, ist, glaube ich, nicht unbedingt zwingend immer einfach.
Genau, so ist es. Ja, das ist wirklich so. Also es gibt auch viele Gedanken, auch mittlerweile auch im Rheinland. Ich schätze auch bei Ihnen, dass man dass man die zu Experten macht, dass sie wieder andere Menschen beraten, die auch hilfebedürftig sind. Also dass man quasi das Betroffene beraten, das wird auch immer mehr. Aber ich denke, es gibt auch noch genauso gut andere Beispiele, wo es eben, so ein bisschen nach so einem Schema abläuft das Ganze und nicht individuell und nicht mit einer Wertschätzung dabei zum Beispiel. Ne?
Ja, und das Thema, sagen wir mal, Augenhöhe ist natürlich einer der großen Begriffe in diesem Kontext, sagen wir mal, andere Arten, die Organisation zu gestalten, mehr Mitbestimmung Unternehmensdemokratie, Selbstbestimmung und so weiter ist natürlich irgendwie, sind diese großen Schlagworte in diesem Kontext von New Work, alles diese ganzen Buzzwörter, die man da so irgendwie hat. Meine Frage dabei ist dann die, also wo liegen Ihre, oder also die Hintergrundfrage ist, warum begeben Sie sich auf diesen Weg? Was stellen Sie sich darunter vor? Und wo liegen Ihre, sagen wir mal, aktuell größten Herausforderungen? Also wenn Sie auf Ihre Organisation gucken, was sind die größten Probleme?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass ich das Wort New Work noch gar nicht so lange kenne. Wahrscheinlich war es ein Artikel von Ihnen, den ich mal gelesen habe. Ich habe kurz vorher das Wort, also ja, vielleicht auch ein Jahr vorher erst oder so, das Wort agile Unternehmen gehört und habe mich, ich habe ein Unternehmen kennengelernt in Düsseldorf, also eine ganz andere Branche, die machen Telefonie und ne, die haben bestimmte agile Methoden eingeführt, Scrum und ich hatte mich noch nie von gehört und habe gedacht, was machen die denn anders oder können wir vielleicht auch was? Also wir sind ja auch, haben ja auch als Sozialarbeiter oder in unserem Bereich gibt es ja auch Dinge, wie zum Beispiel die Systemtheorie, die Systemtherapie, die uns auch viel lernen, also aus den Dingen können wir viel lernen, was Organisationen auch angeht zum Beispiel, ne? Organisationsentwicklung. Und da haben wir uns schon ganz lange mit beschäftigt, weil wir sind ja ein ganz kleines Unternehmen, ja, so klein als private Anbieter sind wir jetzt nicht. Wir haben 170 Klienten ungefähr, etwas mehr und ungefähr 20 Mitarbeiter, die in der Unterstützung tätig sind und dann gibt es noch Verwaltungskräfte und Reinigungskräfte, also es sind ungefähr 25 Mitarbeiter, zwei Geschäftsführer, das ist ja relativ überschaubar. Uns war es aber auch immer, also es war auch relativ klar von Anfang an, dass wir jetzt nicht so riesig werden wie jetzt irgendwelche Wohlfahrtsunternehmen oder Konzerne, die eben auch diese Leistungen anbieten. Und ich habe immer gesagt und meine Kollegin auch, wir wollen nach innen wachsen. Also das war und das habe ich irgendwie, das war mir ganz wichtig. Ne? Also wir wollen nicht immer größer, größer, größer. Wir hatten am Anfang irgendwie auch relativ viel Zulauf, weil man irgendwie gemerkt hat, ja, die Assistenz macht gute Arbeit, da kann ich auch Menschen hin vermitteln. Die kommen ja in der Regel nicht von sich aus, sondern die werden ja vermittelt. Und ja, aber wir wollten nun jetzt auch was für die Mitarbeiter tun, zum Beispiel, dass wir gesund bleiben. Ne? Das war eigentlich auch schon lange ein Thema, Gesundheitsförderung und aufeinander aufpassen. Ne? Also ich habe jetzt letztens hat sich eine Klientin, eine Mitarbeiterin hat sich von der Klientin getrennt, weil die ist, ja, die Klientin ist doch immer sehr rabiat geworden zum Beispiel. Ne? Und die Mitarbeiterin ist dann erstmal so drauf gekommen, ah, das muss ich ja irgendwie aushalten. Und dann haben wir ihr gesagt, nee, das müssen Sie nicht aushalten. Man kann auch die Bezugsperson wechseln, da gibt es vielleicht andere Bezugspersonen oder vielleicht auch einen Mann, der besser mit dieser Situation zurechtkommt zum Beispiel. Ne? Da fängt ja Gesundheitsförderung schon an. Aber das muss jetzt nicht immer Wellness bedeuten oder so. Und das,
Ich glaube, für Leute, also vielleicht gibt es ja ein paar Menschen außerhalb der sozialen Arbeit, die diesen Podcast jetzt dann auch anhören. Es ist oftmals schwierig zu vermitteln, glaube ich, wirklich, wie diese Arbeitsbedingungen oder diese Beziehungen, ja, diese persönlichen Kontakte da sind, weil man ja, und das wissen Sie wahrscheinlich deutlich viel besser, als ich das weiß, in Extremsituationen da ist. Also das sind eben keine einfachen Menschen, das sind eben nicht die Leute irgendwie von nebenan, sondern eben, Sie haben es eben gesagt, psychisch kranke Menschen, Menschen mit hochgradigen Behinderungen, wo es einfach wirklich ganz, ganz schwierig ist, damit als Mitarbeiter auch adäquat umzugehen. Ja?
Genau, ja, das ist richtig. Und da muss man eben auch auf jeden Mitarbeiter einzeln und individuell gucken. Das kann man natürlich leichter, wenn man nicht so groß ist. Wir haben zu zweit ja angefangen, wirklich meine Kollegin und ich, und es sind dann immer mal Mitarbeiter auch dazugekommen, und diese Größe, die wir jetzt haben, haben wir doch jetzt auch schon recht lange, und da, also die, ne, es gibt, das ist relativ einfach auf sich zu achten. So, ne? Die Mitarbeiter arbeiten auch meistens in Tandems, also bei einem Klienten arbeiten dann zwei Mitarbeiter zum Beispiel, die sich dann auch abwechseln oder austauschen können. Ja, das, ja.
Ja, und also auch da wieder diese Feststellung dabei, auch das ist auf der einen Seite ja, glaube ich, nicht normal, in Tandems zu arbeiten in diesem Kontext, ja, also einen Klienten mit zwei Mitarbeitenden sozusagen zu besetzen. Auch das sind ja schon so Ansätze, sagen wir mal, wie man es gegebenenfalls anders machen kann, oder?
Das finde ich schon. Also ich kenne durchaus Anbieter, wo das eben nicht so ist. Da geht dann die Bezugsperson in Urlaub und da ist dann die Vertretungsperson, die hat aber nicht so einen Draht zu den Klienten zum Beispiel. Da sind die Probleme schon oft schon vorprogrammiert.
Sie haben eben die agilen Methoden bzw. Agilität angesprochen. Ich glaube, dieses Düsseldorfer Unternehmen, wenn ich mich richtig erinnere, dann kann das eigentlich nur Sipgate sein. Ja, also auch da so ein Vorzeige agiles Unternehmen, was es da so auf dem Markt gibt. Welche Erkenntnisse haben Sie dabei gewonnen, also als Sie da waren?
Es war sehr schön. Also meine Kollegin, also wir sind im Prinzip drauf gekommen über Xing irgendwie, da war so eine Ausschreibung, dass man, also es ging um Förderung von Kindern von Mitarbeitern, ne? Also so eine Art Betriebskindergarten oder ähnliches zu. Da haben wir gedacht, ach, das, wir haben jetzt einige Mütter, also jetzt nicht so viele, aber es gibt schon ein paar Kinder und ob wir da nicht irgendwas tun können. Da sind wir dann dahin gefahren, das hat sich dann herausgestellt, dafür sind wir jetzt wirklich ein bisschen sehr klein. Ich war dann auch nochmal da, habe an der Führung teilgenommen und das hat mich schon fasziniert. Da war wirklich dieser Betriebskindergarten und die Kinder hatten gerade Schluss und die liefen dann durch die Gänge, wo auch die anderen Mitarbeiter waren. Zum Beispiel. Ne? Und ich habe mich jetzt noch wenig mit diesen Methoden wie Scrum oder so beschäftigt. Ne? Aber dieses Miteinander, das fand ich schon mal gut und diese Transparenz, die es da gab. Und ich glaube, wir haben da auch ein Stück von, dass wir zum Beispiel auch. Die haben ja auch verschiedene Disziplinen, die dann zusammenkommen aus verschiedenen Bereichen. Und das ist bei uns ja dann gut im sozialen Bereich ja häufiger, dass das multidisziplinär ist. Da gibt es eben Sozialarbeiter und Krankenpfleger und einen Erzieher, der zusammenkommt. Aber bei uns kommt durchaus auch die Verwaltung mal dazu. Und es geht um, man guckt schon auch über den Tellerrand. Aber ich hatte wirklich das Gefühl da, ach, das ist eine schöne Atmosphäre.
Ja. Also die Kultur, die spürbar war, ja, so irgendwie als offen und transparent und okay.
Ja, genau. Also das war wirklich schön. Und die werden vielleicht auch mal irgendwo Probleme haben und irgendwo anecken mit ihrem System, was sie haben. Da ist natürlich auch sehr viel, ja, Manpower und auch finanziell ist da sicherlich einiges im Hintergrund. Ja, also die haben auch gesagt, dass das, was sie da jetzt tun, das lief jetzt auch nicht immer so gut.
Ja, also ich glaube, es braucht halt wirklich da eben auch diese Zeit, da hinzukommen, zu lernen aus den Erfahrungen, die man dabei macht, ja, so irgendwie, also nur so ein, sagen wir mal, nur die agilen Methoden zu nutzen, so ungefähr, reicht wahrscheinlich nicht, sondern halt wirklich eher auszuprobieren, zu lernen, zu experimentieren damit und zu gucken, welche Erfahrungen man macht. Welche Erfahrungen haben Sie denn bisher auf Ihrem, sagen wir mal, auf dem Weg nach New Work, wenn man so will, ja, so irgendwie gemacht? Wie reagieren die Mitarbeiter? Also spüren Sie eine Veränderung oder sagen Sie, Sie sind ganz am Anfang gerade und Sie wollen sich da auf den Weg begeben oder wie ist da?
Vielleicht sind wir noch am Anfang, aber ja, einerseits sind wir auch schon auf dem Weg. Also wir sind letztes Jahr 10 Jahre alt geworden und wir haben ein Klausurwochenende veranstaltet. Und da ging es auch um Ressourcen, die wir im Team haben, die auch jeder Einzelne mitgebracht hat. Und das wurde dann so ein bisschen ausgearbeitet. Und ja, das, ne, im sozialen Bereich kennt man das, das Ressourcenaktivierung. Das machen wir auch mit den Klienten, dass wir gucken, wo sind denn die Ressourcen? Und da ist raus, ist aber was erfolgt. Also wir haben dann hinterher nochmal überlegt, nach dem Klausurwochenende, was sind denn die Konsequenzen und wo kann sich der Einzelne vielleicht mehr einbringen? Und dazu kam dann noch unser Gedanke, dass wir einfach die Mitarbeiter, die wir haben und die wir auch schon teilweise viele Jahre lang haben, dass wir die gerne behalten möchten. Jetzt ist es ja so, dass die bei uns keine Karriere machen können in Form von, ich steige jetzt mal auf, ich werde jetzt Teamleiter oder so, die gibt es bei uns gar nicht. Also es gibt nur meine Kollegin und ich und sonst gibt es eben keine Hierarchien. Und wir wollten aber trotzdem natürlich die Möglichkeit geben, dass sich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen weiterentwickeln und haben denen dann zum Beispiel Sonderaufgaben gegeben. Also wir haben geguckt, was können die gut, und da gibt es jetzt zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die führt seit kurzem auch auf eine sehr gute Art und Weise die Erstgespräche, auch gemeinsam mit uns. Also das Erstgespräche heißt, wenn jetzt neue Klienten kommen, man muss sie informieren über das, was sie tun, man muss sich einen Eindruck verschaffen, wie es denen geht, ob der Hilfebedarf besteht und so weiter. Und das macht jetzt eine Mitarbeiterin gemeinsam mit der Geschäftsführung sozusagen. Ne? Also da ruft jetzt ein Klient oder ein Betreuer an und sagt, hier, der braucht Hilfe, und ne, sie beschäftigt sich dann damit und schreibt den ersten Hilfeplan. Und ja. Und es gibt andere, die sich vielleicht eher mit Gesetzen so auskennen. Also eine Mitarbeiterin will sich jetzt oder so, kann sich jetzt mit dem BTHG beschäftigen, was für uns eine große Herausforderung wahrscheinlich sein wird. Das Bundesteilhabegesetz, was jetzt kommt und was es auch zu, vielleicht zu Veränderungen führt, die wir aber gar noch nicht im Einzelnen kennen.
Und ja, so dass sie quasi weggehen von den, sagen wir mal, starren Stellenbeschreibungen. Ja, also das sind ihre Aufgaben und die haben sie zu erledigen, und links und rechts ist dunkel sozusagen, hinzugehen, zu sagen, welche Potenziale haben die Mitarbeitenden, wo haben die eigentlich Lust drauf, ja, was wollen die auch machen von sich aus. Sie haben eben diesen Satz gesagt, wir wollen nach innen wachsen. Den fand ich total spannend, weil das ist ja eben so diese Abkehr von dieser klassischen Hierarchie, von diesem klassischen Wachstum und weiter nach oben Gedanken, sondern eher zu sagen, okay, welche Potenziale, welche Persönlichkeiten haben wir denn hier als Mitarbeiterin dabei, um unsere Organisation ja nach innen wachsen zu lassen. Das fand ich total, total spannend.
Ja, also es soll jetzt auch nicht mehr nur um die Qualifikation gehen. Das ist im Prinzip jetzt egal, ob jemand Sozialarbeiter ist oder Krankenschwester, sondern es soll um das Talent gehen, das der Einzelne mitbringt. Und das, ne, also, und da muss ich auch ganz klar sagen, das hat auch was natürlich mit uns zu tun. Also wir geben da auch was rein. Und ich habe irgendwie an meiner Pinnwand im Büro, hängt ein Zettel, da steht drauf, der Wandel geht von mir aus. Und wenn ich nicht zum Wandel bereit bin, und dann kann ich auch nicht keine Impulse reingeben, dann wird das schwierig. Und ich bin eigentlich ein sehr strukturkonservativer Mensch, so habe ich mich auf jeden Fall immer beschrieben. Also ich habe es gerne beständig. Und meine Kollegin eigentlich, die mag den Wandel und die Veränderung und hat neue Ideen. Und ich habe mich dann so langsam auch, also ich, ne, uns gibt es ja jetzt auch schon 11 Jahre, und ich habe mich da so langsam so reingefühlt in diesen Gedanken, ach ja, es kann sich auch mal was verändern. Und ich bin jetzt im Moment, bin ich jetzt auch dabei, also wirklich, ich beschäftige mich dauernd mit diesen Themen. Was kann sich verändern und was können wir tun und wie kann sich die Atmosphäre noch verbessern? Also viele, viele Dinge. Und aber das kann ich eigentlich nur, wenn ich selbst irgendwie auch dazu bereit bin. So, ne? Und da gibt es eben dann auch Menschen, die nicht so dazu bereit sind, zu so einer ständigen Veränderung. Da werde ich dann auch schon mal angeguckt.
Von ihren Mitarbeitern, also wo ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, oh, jetzt ist aber zu viel.
Was hat er denn jetzt wieder so, ne? Und dann erinnere ich mich daran, an mich zurück, dass ich auch mein eigenes Tempo habe, und ich sag mal, ich bin jetzt 53 und ich denke manchmal, ach, das, was ich jetzt weiß und mache, das hätte ich auch mit 30 schon machen können. Nur da war ich noch nicht so weit. Und da haben wir eben auch ein anderes Tempo teilweise. Und dann, ich weiß nicht, ach ja, wir haben da über diese X- und Y-Geschichte geschrieben, Herr Epe, ne?
Ja, ich auch.
Und also ich, ne, da diese Theorie, dass Menschen da eben nicht so mitkommen und sich nicht verändern wollen und so ein bisschen Dienst nach Vorschrift machen wollen, das glaube ich eben nicht, sondern ich glaube, dass sich Menschen, alle Menschen entfalten wollen, nur jeder hat ein anderes Tempo und jeder hat eine andere Art und der eine möchte es vielleicht lieber privat und der andere lieber beruflich. Und da muss man eben die Menschen mitnehmen. Ne? Und New Work ist vielleicht auch, dass man, also wenn ich das richtig verstanden, wenn ich Ihre Artikel, die ich da so gelesen habe und so richtig verstanden habe, dann weicht sich das ja auch so ein bisschen auf, dieses Private und das Berufliche. Früher habe ich immer gedacht, ich muss das trennen. Ne? Ich arbeite in Krefeld und ich bin über den Rhein gefahren und dann hatte ich das Gefühl, so jetzt bin ich, habe ich die Arbeit hinter mir. Ah, ich habe dann aber zu Hause noch ein bisschen gearbeitet. Aber diese Trennung, ich weiß nicht, ob man das heute noch so wirklich haben muss oder ob man irgendwie vielleicht sagt, das ist, es geht immer um Selbstentfaltung und um Selbstverwirklichung und um eine gute Atmosphäre. Es ist nur, man kann sich bei der Arbeit drum kümmern oder man kann sich im Privaten drum kümmern.
Ja, ich meine, wir haben ja eben kurz im Vorgespräch schon gesprochen, da habe ich Sie im Homeoffice erwischt, quasi auf der anderen Seite, auf der privaten Seite des Rheins sozusagen, so wo Sie dann auch gearbeitet haben. Nee, klar, und ich meine, das sind natürlich dann solche Themen wie Digitalisierung, die das ermöglicht, ja, dass Sie von zu Hause aus arbeiten, aber Zugriff darauf haben und so weiter. Ich finde aber spannend, die Begrifflichkeiten, die Sie verwenden oder eben verwendet haben dabei, Sie haben den Begriff genannt, Sie haben sich reingefühlt, ja, also Sie haben sich in sich reingefühlt, ja, zu überlegen, welche Veränderungen und welche Möglichkeiten gibt es. Und da vielleicht eine ganz, ganz persönliche Frage dazu, wie tun Sie das? Also meditieren Sie, keine Ahnung, wie fühlen
ja.
Sie sich da rein?
Ja. Also ob es da herkommt, das habe ich auch schon mal. Also ich mache, meditieren tue ich nur ab und zu, also nicht häufig. Ich mache Yoga und ich das versuche ich jetzt noch mehr zu machen und ja, ich denke, ich habe auch manchmal das Gefühl, so das, was ich tue, hat jetzt vielleicht gar nicht unbedingt mit dem, was ich lese, zu tun oder nicht nur, ob ich jetzt über Agilität oder New Work lese, sondern auch, wie ich mich so privat verändere. Ne? Also das sind schon so Interessen, so wie Yoga und Meditation oder ich gucke schon, also Spiritualität hat schon für mich eine Bedeutung. Wobei jetzt auch nicht so eine übergeordnete vielleicht, aber da ist schon was im Hintergrund, ja, würde ich schon sagen.
Ja, weil das finde ich total spannend, wenn man sich da halt irgendwie also ich meine, eins der Bücher in diesem Kontext ist natürlich das Buch Reinventing Organizations von Frederic Laloux. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben oder schon reingelesen haben, der ja eben auch von dieser Ganzheitlichkeit spricht, von dem Reinfühlen in die Menschen, in sich selbst, aber eben auch in die Organisation, ja, also was will die Organisation denn eigentlich? Und das finde ich ja total spannend, diese Verbindung dabei, und das schildern Sie, sagen wir mal, Sie haben sich auf diesen Weg begeben, was anders zu machen, ohne dass sie irgendwie die genauen Methoden und Tools und Techniken oder sonst irgendwas hatten, sondern, sagen wir mal, aus sich selbst heraus, so ungefähr.
Ja, richtig. Ich habe das Buch von ihm, also dieses visuell orientierte mit den Cartoons, kennen Sie wahrscheinlich. Und da ist zum Beispiel, also das passt jetzt gerade auch zu dem Thema, was wir gerade hatten, also da ist eine Seite, da geht es um Meetings und wie man Meetings verändern kann. Und da gibt es, also er nennt dann verschiedene Beispiele, und in einem Beispiel, da schlägt jemand die Glocke, so eine meditative Glocke, wenn er das Gefühl hat, irgendwie ich komme da nicht mehr mit oder da driftet jetzt was ab oder man dreht sich nur noch um sich selbst und so ein bisschen. Also fand ich sehr gut, und wir haben jetzt zum Beispiel das nächste große Team, was wir haben im nächsten Monat. Da geht es auch um das Thema Innehalten. Also es muss nicht immer alles schneller, weiter und Man kann auch mal innehalten. Ich habe jetzt die Mitarbeiter gefragt, halten Sie denn vielleicht auch schon mal mit dem Klienten inne? Also man kann ja auch durchaus, wenn man mit dem mal irgendwo auf dem Gang zwischen, weiß ich nicht, Wohnung und Jobcenter, kann man ja auch mal sagen, wir atmen mal zusammen aus. So, ne? Das macht man aber, das mache ich auch im All, also ich unterstütze auch manchmal noch Klienten, das macht man einfach wenig, weil da muss man erst so ein Bewusstsein für haben, ne? Aber dass man da auf den Weg kommt irgendwie, dass man sagt, okay, jetzt atmen wir aus, ich war, oder ne, der Klient fragt und man sagt, ich weiß es jetzt auch gerade nicht.
Ja, ich meine, das kostet natürlich auch wahnsinnig viel Mut, oder?
Ja, das stimmt.
Ja, also ich hab das jetzt mal irgendwie einmal bei einer Veranstaltung bei uns an der Hochschule gemacht, eben auch zu sagen, die ersten 2 Minuten meditieren wir. Also, was heißt meditieren? Wir sagen einfach mal die ersten 2 Minuten lang nichts. Und diese Stille auszuhalten und ja, sich darauf einzulassen, okay, jetzt ist auf einmal was anders. Ja, normalerweise fängt man immer sofort an und erzählt und macht und hin und her. Und auf einmal halt diesen Break auch im Alltag da irgendwie reinzukriegen. Ich glaube, dass diese kleinen Veränderungen in diesen ja, Organisationsstrukturen, die man da so aufgebaut hat, dass die große Wirkung entfalten können.
Ja, glaube ich auch. Also man muss nur einfach irgendwie wirklich da auch die Menschen mitnehmen, weil also für mich ist das jetzt überhaupt kein Problem, 2 Stunden nicht zu sagen, aber für andere ist es schon ein Problem, 2 Minuten nicht zu sagen. Ne? Das ist und da muss man eben genau gucken und vielleicht macht man dann erstmal, ja, was betrachtet irgendwas und meditiert dann in der Form zum Beispiel oder so. Das,
Ja, irgendwie sowas, um was ein bisschen Greifbareres zu haben. Ich glaube auch, dass der Weg halt irgendwie 45 Minuten in der Stille zu sitzen, das ist nicht für jeden irgendwie zwingend. Richtig gut. Wenn Sie da, sagen wir mal, irgendwie sich reinfühlen und nach innen wachsen wollen, wo sehen Sie dieses Wachstum dann hin, wenn Sie, sagen wir mal, in die Zukunft schauen? Also wo entwickelt sich die Assistenz GbR hin?
ja, da mache ich mir manchmal Gedanken zu und irgendwie ist das auch zu sehr undeutlich. Also was uns einfach meiner Kollegin und auch mir wichtig sind, dass wir auch in 10 Jahren, dass wir noch fit sind und dass wir Einfluss nehmen können, dass wir was bewirken können, dass wir einfach, wir würden uns wünschen, dass wir ein gutes Team haben, vielleicht auch, dass Menschen, die jetzt da sind, auch in 5 oder 10 Jahren noch da sind. Wir werden jetzt nicht riesig wachsen, also, aber es kann natürlich auch mal sein, dass man nochmal irgendwie ein anderes Aufgabenfeld sieht, was wir dann mit den Mitarbeitenden zusammen irgendwie, ja, gestalten. Also mein Ansinnen und das auch meiner Kollegin ist, dass wir was Besonderes bleiben. Ne? Also ich will mich jetzt nicht erhöhen über die anderen, über die Mitbewerber, die auch oft viel, viel größer sind oft und auch sehr gute Arbeit machen, mit denen wir auch sprechen und zusammenarbeiten. Aber das ist so ein bisschen irgendwie, ach ja, Assistenz und bei denen ist es schön zum Beispiel. Ne, und die sind immer freundlich oder so, ne? Dass das irgendwie einfach für jeden klar ist, die Assistenz bietet das und das und ist, na, da ist was Überschaubares und ja, das ist natürlich bei so großen Wohlfahrtsverbänden, die jetzt irgendwie ganz doll viele Projekte machen können, wünsche ich mich auch schon mal hin. Also fände ich jetzt auch schon mal interessant, wenn man jetzt irgendwie mehrere Projekte weiß ich nicht, in 5 Jahren 3 Projekte anstoßen könnte. Aber dann bin ich auch wieder froh, dass wir es doch so klein und überschaubar haben.
Ja, und damit vielleicht auch agiler ja, lebendiger in dem, was halt innen drin passiert.
Ja, ich glaube, dass es, also die sind, ich beneide die nicht, die größeren Organisationen, weil man muss es ja im Prinzip, da muss von oben was kommen und aber auch aus den Teams von unten. Da muss in den Teams was wachsen und da muss aber auch eine Kultur sein und das ist sehr, sehr, sehr viel anstrengender, da eine Veränderung herbeizuführen, glaube ich.
Wie sehen Sie die, sagen wir mal, großen Herausforderungen, wenn man auf die soziale Arbeit oder die Sozialwirtschaft blickt, wenn man halt sagt, okay, wir haben demografischen Wandel, ja, die Menschen werden sagen wir mal, tendenziell älter, haben dadurch auch größere Probleme. Auf der anderen Seite aber eben so dieses Thema Fachkräftemangel. Ist das für Sie ein Thema?
Oh ja, oh ja. Also auch wir müssen natürlich manchmal eine Stelle besetzen. Wir hatten jetzt auch schon länger keinen Mitarbeiter mehr, der gegangen ist. Aber wir haben auch so viele Anfragen, dass wir gerne noch jemanden einstellen würden. Und der ist sehr schwer zu finden. Also es ist der Markt ist eigentlich leer, könnte man sagen. Und da muss man sich dann eben auch absetzen vielleicht und sagen hier, das ist aber bei uns anders. Oder dass man dann den Bewerbern die Vorteile, also wenn sich jemand mal bewirbt, denen die Vorteile vielleicht irgendwie schildert und sagt, bei uns ist es so. Und wollen sie nicht zu uns kommen. Irgendwie, man muss, glaube ich, auch mehr tun als früher. Also ne, wir haben eine super Einarbeitung und da hat sich auch noch nie jemand beschwert, aber man muss da vielleicht noch engagierter sein. Also weil, ne, jetzt können sich die Menschen die Stelle aussuchen, früher war es ja umgekehrt.
Ja, definitiv.
Ja, und das wird sicherlich eine Herausforderung sein. Wir müssen auch vielleicht dazu übergehen, Menschen, die ja berentet sind, dann nochmal einzustellen, zum Beispiel. Da kann aber auch nicht nur sein, weil wir müssen auch junge Menschen haben. Und mein Wunsch wäre eigentlich, das ist zeitlich im Moment ein bisschen schwierig, ich würde gerne mich mit Hochschulen irgendwie vernetzen. Mehr, also wir haben zum Beispiel Studenten, die wir haben zwei Studenten, die werden jetzt fertige Sozialarbeiter bald. Die haben in Nimwegen studiert, in den Niederlanden. Und wir haben jemanden, der in Düsseldorf studiert. Aber da so einen Kontakt herzustellen, dass man irgendwie, dass die Studenten vielleicht sagen, ach ja, da gibt es ja die Assistenz, das wäre natürlich super.
Mhm. Ja, und die halt irgendwie auch was anders macht, ja, so irgendwie, das ist ja dann der spannende Punkt. Also sagen wir mal, irgendwie wahrscheinlich wird es bei Ihnen schwierig sein, halt irgendwie mit deutlich höherem Gehalt oder sonst irgendwas zu wuchern sozusagen und das halt über irgendwelche monetären Anreize Leute hinzukriegen, sondern dann eher zu sagen, okay, wir sind nicht groß und wir haben halt nicht den was weiß ich, Caritas AVR, Arbeitsvertragsrichtlinien im Hintergrund, sondern ja, sie müssen es einfach selber gestalten. Aber dafür gibt's bei uns halt eben, ja, ein nach innen wachsen, ja, also wirklich die Karriere über die eigene Persönlichkeit, Potenzialentfaltung, gegebenenfalls auch eigentlich, ja, sagen wir mal, neue Wege gehen zu können innerhalb der Organisation und nicht nur festgeschrieben zu sein auf die eigene Stelle, die man dann besetzt, sondern halt eben auch da ja andere Möglichkeiten.
Ja, genau, das finde ich auch, also ja, und da möchte ich eigentlich gerne noch kreativ und erfinderisch werden, aber wenn wir jetzt die Mitarbeitenden mehr dazu bringen, auch eine Verantwortung vielleicht für neue Bereiche zu übernehmen, könnte ich die vielleicht abgeben und mal auch zu Hochschulen hinfahren. Ich fände das spannend, auch aufregend. Ich wäre da wahrscheinlich auch total nervös, so wie jetzt ich ein bisschen angespannt bin, aber ich fände das gut, also auch wenigstens, oder nur mal einmal mit Ihnen zum Beispiel zusammen so ein Seminar leiten. Sowas würde ich gerne mal machen, irgendwie. Ne? Und das kommt ja dann auch, dann kommt das ja auch wieder auf die Assistenz zurück, dann, wenn ich dann ein bisschen was erzählen kann. Ja. Aber Sie sind so weit weg, Herr Epe.
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also Freiburg und Krefeld ist leider weit auseinander, auch wenn wir könnten uns halt im Sauerland treffen und ein Bier zusammen trinken sozusagen. Das wäre dann halt irgendwie guter Weg dabei. Also ich bin da auch ziemlich fest von überzeugt, dass ja, sagen wir mal, soziale Organisationen, gerade auch die kleineren Organisationen, eigentlich auch riesige Möglichkeiten dabei haben, gerade mit diesen Themen, ja, die Sie angesprochen haben. Also sagen wir mal, Menschlichkeit und Ganzheitlichkeit und dem Sinn in der Arbeit, selbstorganisierten Strukturen und so weiter, wirklich wuchern zu können, um dadurch eine Arbeitsumgebung oder eine Kultur zu schaffen, wo man auch gerne arbeitet. Ja? Also wo man eben nicht nur aus monetären Anreizen, das machen die Sozialarbeiter sowieso nicht, also da ist egal, wo man hingeht, richtig reich wird man damit nicht. Das ist so. Aber eben aus diesen anderen Motiven heraus, die Arbeit leistet. Und das fände ich schon toll.
Ja, das ist richtig, genau. Also, ja.
Ja, dann wir reden inzwischen auch schon, sagen wir mal, weit mehr als eine halbe Stunde, die wir eigentlich mal so irgendwie angedacht hatten. Und ich würde noch mal ja so irgendwie an Sie so zum Schlusswort sozusagen zurückgeben. Noch mal so, ja, wo sind noch mal Möglichkeiten für Sie zu sagen, okay, das wären ja, das wären Schritte in die Zukunft. Auf diesen Weg wollen wir uns begeben. Und vielleicht auch ganz, ganz persönlich, ja, irgendwie, wo Sie sagen, okay, das und das wäre schön, wenn wir da irgendwie diesen Weg gehen könnten.
Ja, also was ich auch schon gesagt habe, ne, auf das Tempo der Einzelnen kommt es an. Es ist wichtig, ein Teamgefühl zu haben und da gemeinsam vorzuführen, aber es ist einfach wirklich auch eine Balance zu finden, die nicht so schnell voran wollen, vielleicht auch mitzunehmen, und die ganz schnell voran wollen, vielleicht ein bisschen zu bremsen. Und dass man jetzt nicht irgendwie denkt, okay, in 5 Jahren muss das jetzt so und so sein, sondern dass man einfach, dass wir weiter diese Schritte gehen, die wir jetzt gegangen sind. Und die sind ja auch schon vor 7, 8 Jahren gegangen, bevor ich wusste, was agil und lean ist. Aber ich fühlte mich jetzt bestätigt. Also dadurch, dass ich mich damit noch mal mehr befasst habe und damit das Unternehmen gesehen habe und so weiter, habe ich gedacht, okay, wir sind auf dem richtigen Weg, aber da kann man noch ein bisschen was machen. Und ja, das ist, glaube ich, das. Also wir sind auf dem Weg.
Ja, super. Meine These dabei ist ja immer, dass soziale Organisationen zurück in die Zukunft müssen, also diesen ganzen Management-Krams mal weglassen und dahin zu kommen, eben ja, Menschlichkeit zuzulassen, Ganzheitlichkeit zuzulassen. Und so wie das klingt, machen sie das. Finde ich total toll. Deswegen an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Zepke, auch für den Mut, sich auf dieses neue, sagen wir mal, Format einzulassen. Ich glaube, es ist tatsächlich wirklich richtig spannend geworden, diesen Einblick zu kriegen. Und genau, vielleicht unterhalten wir uns dann ja nochmal in 5 Jahren ja, mit der Fragestellung dabei. Also wir unterhalten uns bestimmt schon vorher nochmal, ja, so irgendwie, genau, ja, aber halt, dass wir einfach gucken, okay, wie ist es weitergegangen, ja, wie hat sich Ihre Assistenz GbR entwickelt? Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle.
Ja, ich bedanke mich, dass Sie auch diese Möglichkeit hatte, und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt so weitergeht.
Ich auch. Herzlichen Dank.
Bis dahin. Danke Ihnen.
Ja, ciao.
Ciao.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die erste Interview-Episode des ID-Quadrat-Podcasts. Ich glaube, Sie konnten einen Einblick in die Assistenz GbR gewinnen. Ich fand es total spannend, mit Christian Zepke an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank zu sprechen und die Einblicke zu gewinnen. Und ich werde natürlich alle ja, angesprochenen Links, die Assistenz GbR direkt verlinken in den Shownotes. Und falls irgendjemand spannende Unternehmen aus dem Kontext der sozialen Arbeit kennt, die sich auch in diesem Podcast-Format mal vorstellen wollen, ihre Wege beschreiben wollen und ja, vielleicht auch Wege beschreiben wollen, die anders gehen, als man das so klassischerweise kennt, dann würde ich mich natürlich ganz riesig über den Kontakt freuen, hier über den Podcast, per Mail, per Blog, wie auch immer. Ganz herzlichen Dank an Sie, an euch als Zuhörer. Bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.